So, die Brillen gebe ich runter, weil dann sehe ich die Uhr nicht mehr. So eine Uhr ist immer sehr irritierend für einen Prediger. Heute haben wir Ostersonntag. Wie viele Tage sind es jetzt noch bis zum Feiertag Christi Himmelfahrt? Aha, das ist schnell gegangen. 40 Tage, stimmt. Jetzt hat mich der Wolfgang Rieger schon angesteckt mit seiner Fragerei. Aber ich höre auch schon wieder auf. Tatsächlich, 40 Tage. Und das ist ja nicht immer so bei kirchlichen Feiertagen, dass sie die historische Realität wiedergeben. In diesem Fall ist es so. Und zwar lesen wir das in der Apostelgeschichte, wie groß der Abstand war zwischen Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Das ist schon der erste Abschnitt, den ich euch zeigen wollte. Nach seinem Leiden zeigte sich Jesus den Aposteln durch viele Beweise als der Lebendige. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 40 Tage lang. Warum waren es eigentlich 40 Tage? Warum nicht länger? Warum nicht weniger? Jesus existierte in einer Art Zwischenzustand nach seiner Auferstehung. Er ist körperlich auferstanden, aber seine Existenzweise war eine veränderte. Insofern hat er eigentlich nicht mehr so gepasst als Mensch unter Menschen. Insofern hätte es wohl auch nicht so gepasst, wenn er jahrelang noch hier geblieben wäre. Auf der anderen Seite, wenn er nur kurz einmal aufgetreten wäre und seinen Jüngern erschienen wäre, wäre vielleicht die Unsicherheit da gewesen, aha, wir haben da vielleicht eine Vision gehabt, wir waren da vielleicht irgendwie in einem besonderen Zustand aufgrund der Ereignisse davor. Also nicht nur eine Erscheinung, nicht nur eine Begegnung Jesu, sondern über 40 Tage hinweg mehrere Begegnungen, damit sie sicher sein konnten, ja, das ist wirklich real. Warum gerade 40 Tage, kann ich nicht sagen. Aber eben, ich denke, es war wichtig, dass es nicht nur eine Begegnung war, sondern eben mehrere Begegnungen. Jesus hat in diesen 40 Tagen nicht ständig mit seinen Jüngern zusammengelebt, sondern ab und zu ist er aufgetreten. Das möchte ich jetzt doch kurz durchgehen, nämlich die ersten zwei Begegnungen mit seinen Jüngern und dann die dritte Begegnung, bei der möchte ich hängen bleiben. Also, die erste Begegnung. Jesus war im Grab und in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist er auferstanden. In der Früh, als die Frauen kamen, war er bereits auferstanden. Also es muss in der Nacht gewesen sein, dass er auferstanden ist, sodass das Grab dann bereits leer war. Also in der Früh, Sonntag früh, war das Grab bereits leer und am Sonntagabend, also noch am selben Tag, ist er seinen Jüngern erschienen. Davon lesen wir im Johannesevangelium. Am Abend dieses ersten Wochentages, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und er zeigte ihnen die Hände und die Seite. Jesus trat auf, aber es war einiges verändert bei ihm. Er kam in den geschlossenen Raum hinein. Ich kann nicht einmal sagen, er ging durch die verschlossene Tür. Ich weiß nicht, wo er durchging, vielleicht auch überhaupt nirgends, vielleicht durch die Mauer durch. Er hatte eine weitere Dimension in seiner Existenzweise, sodass er eben auch in einen geschlossenen Raum hineingehen konnte, ohne dass er die Tür aufbrechen musste. Das war eine Veränderung. Und eine zweite Veränderung, das bekommen wir bei diesen Begegnungen so mit, dass er nicht gleich erkannt wurde. Er hatte ein verändertes Aussehen, vielleicht ein veränderliches Aussehen. Oder dass er in diesem Fall ihnen eben zeigte, seine Hände, damit sie seine Wundmale sehen können, und seine Seite, wo er hineingestochen worden ist. Die Jünger erkannten ihn daran und sie freuten sich. Dann gibt es einen weiteren Bericht, eine weitere Begegnung nach 8 Tagen. Und zwar wieder am Sonntag. Wir würden vielleicht anders zählen, wir würden vielleicht sagen, ja, von jetzt an, der nächste Gottesdienst ist dann genau wieder in 7 Tagen. Nach 8 Tagen, das ist diese einschließende Zählweise oder inklusive Zählweise, die man im Altertum oft verwendet hat. Das heißt, man zählt den ersten Tag und den letzten Tag voll mit. Also der Sonntag wird voll mitgezählt und der nächste Sonntag auch voll mitgezählt. Dazwischen sind 6 Tage, dann sind es 8 Tage nach dieser Zählweise. Also, nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin. Und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Plötzlich tritt Jesus mitten unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Bei dieser vorigen Begegnung war Thomas nicht dabei und ihm wird nachher erzählt davon. Der Herr ist uns erschienen. Der Thomas glaubte es nicht. Thomas, der Zweifler. Ich sage, Thomas, der normale Mensch. Ich sage nicht der Zweifler. Eine gesunde Skepsis. Ein Mensch, der sich sagt, es bringt nichts, dass ich mir da jetzt was einrede. Ich weiß, Jesus ist getötet worden. Der ist tot. Da gibt nichts. Es bringt nichts, dass ich mir jetzt einrede, naja, vielleicht ist er doch irgendwie lebendig oder so. Das hat keinen Sinn. Er ist tot und aus. Und meine Kollegen, die mir jetzt sagen, sie haben eine Begegnung oder eine Erscheinung gehabt, sind die jetzt übergeschnappt, hat er vielleicht gedacht. Ja, vielleicht kann man es verstehen, nach all den Ereignissen der letzten Zeit, dass da sie irgendwie aufgewühlt sind und da manches erleben oder manche Erscheinungen haben. Und er sagt, klar, ich glaube das nicht. Wenn ich ihn nicht selber sehe und angreifen kann, dann glaube ich das nicht. Ich meine, ein normaler Mensch, ein vernünftiger Mensch, der sagt, ich will mir nicht irgendwas einreden. Und Jesus geht auf ihn ein, geht auf seine Zweifel ein. Er spricht dann auch diesen Thomas ganz persönlich an. Er sagt dann zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Also sieh, greif da hinein, dann siehst du, dann merkst du an den Wundmalen, ich bin's wirklich, ich bin real da, ich bin körperlich da. Thomas, möglicherweise hat er dann gar nicht mehr hingegriffen, alleine als er ihn so gesehen hat, war ihm klar, er ist es und er lebt. Thomas sagt dann, mein Herr und mein Gott. Diese beiden Begegnungen mit Jesus waren in Jerusalem. Die dritte Begegnung ist dann in Galiläa. Die Zählung, diese dritte Begegnung, da wird dann dazu gesagt, das war das dritte Mal. Gemeint ist damit Begegnungen von Jesus mit einer Mehrzahl der Jünger, nicht unbedingt alle Jünger, aber einer Mehrzahl von Jüngern. Also so einzelne Begegnungen, zum Beispiel mit Maria aus Magdala, sind da nicht mitgezählt. Dies ist schon das dritte Mal. Das lesen wir. Wir haben es gehört von Milore Korb in ihrer Lesung. Am Ende dieses Berichtes wird das dann zusammengefasst und dann gesagt, dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Das steht also am Ende dieses Berichtes, das dritte Mal. Das ist dieser Bericht, den Inge Lore vorgelesen hat, finden wir dann am Beginn von Kapitel 21. Und da stoßen wir schon auf ein Rätsel, eines der Rätsel des Johannesevangeliums. Nämlich kurz davor, am Ende von Kapitel 20, lesen wir eigentlich schon so einen Buchschluss. Man hat den Eindruck, so jetzt endet es. Der Schreiber bringt sein Buch zum Abschluss und macht noch eine zusammenfassende Bemerkung. Das möchte ich jetzt auch noch vorlesen aus dem Ende von Johannes Kapitel 20. Viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Die sind nicht aufgeschrieben worden in diesem Buch, aber diese sind geschrieben worden, damit ihr glaubt und damit ihr im Glauben an ihn das Leben habt. Also hier wird zusammengefasst, man hat den Eindruck, so, jetzt ist das Buch zu Ende. Ist es aber nicht, dann wird noch ein Ergänzungskapitel eingehängt, das Kapitel 21. Zuerst diese Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, also der Mann, der am Ufer steht und dann schon ein Feuer entfacht hat. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und dann die zweite Hälfte vom 21. Kapitel, dieser berühmte Dialog Jesu mit Simon Petrus, bei dem Jesus dreimal fragt, Simon, liebst du mich? Aber damit will ich mich jetzt nicht befassen. Jedenfalls, das wurde noch angehängt. Dieser Anhang, dieses Ergänzungskapitel ist offenbar sehr bald angehängt worden, nämlich bevor das Johannesevangelium verbreitet wurde. Denn all die Abschriften, die wir so haben, beinhalten auch dieses 21. Kapitel. Also es sind nicht die ersten 20 Kapitel alleine schon verbreitet worden und später ist dann noch was angehängt worden, sondern bevor die Verbreitung begonnen hat, da gab es eben einen bestimmten Grund, über den wir Vermutungen anstellen können. Also ich habe gesagt, eines der Rätsel des Johannesevangeliums, es gibt da Rätsel, aber es gibt auch Antworten oder zumindest Antwortversuche. Aber ich werde nicht auf jedes Rätsel eingehen. Jedenfalls, dieses Kapitel wird noch angehängt. Es beginnt dann so, Jesus offenbarte sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. See von Tiberias, man kann auch sagen, das See von Galiläa, also im Norden von Israel. Tiberias, das war eine Stadt, die benannt war nach dem römischen Kaiser Tiberius, der zu der Zeit, als Jesus öffentlich aufgetreten ist, der römische Kaiser war. Als Jesus geboren wurde, war noch der Kaiser Augustus und dessen Nachfolger war dann Tiberius. Am See von Tiberias, also gewissermaßen die Überschrift, Jesus offenbarte sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Diese Berichte über den Auferstandenen verwenden verschiedene Ausdrücke. Da heißt es manchmal, Jesus offenbarte sich oder Jesus erschien den Jüngern. Ich bevorzuge den Ausdruck Begegnung, weil ich meine, dass durch Begegnung etwas deutlicher wird, sie sind da wirklich einem körperlich sichtbaren und angreifbaren Menschen begegnet. Bei Erscheinung könnte man vielleicht denken, ja, hatten sie da eine Vision? Begegnung klingt vielleicht doch etwas deutlicher. Wir begegnen einem Menschen. Es geht dann weiter. Mehrere Jünger waren beisammen. Wie wir dann sehen, insgesamt 7. Sie werden aufgezählt. Mehrere Jünger waren beisammen. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus und zwei andere. Zwei andere, vielleicht wusste er den Namen nicht mehr, der das aufgeschrieben hat. Die Söhne des Zebedäus, das sind Johannes und Jakobus. Hier stoßen wir auch wieder auf ein Rätsel im Johannesevangelium. Johannes und auch sein Bruder Jakobus werden nicht namentlich genannt in diesem Evangelium. Und das ist interessant, denn es ist ja das Johannesevangelium. Ja, woher wissen wir, dass es das Evangelium des Johannes ist? Erstens aus der Überschrift, das Evangelium nach Johannes. Die Überschrift gehörte nicht selbst zum Originaltext des Evangeliums, aber sie wurde wohl sehr bald hinzugefügt, vielleicht auf dem Buchrücken. Diese neutestamentlichen Schriften wurden vielleicht schon von Anfang an oder sehr bald als Kodex verbreitet, also so ähnlich wie wir ein Buch haben. Blätter, die dann zusammengebunden wurden. Und auf dem Buchrücken schrieb man dann drauf, was es ist, damit man, wenn man es irgendwo in einem Regal stehen hat, schnell erkennen kann, wo habe ich jetzt das Evangelium oder das Buch, das ich gerade suche. Und da stand, also wurde sehr schnell oder sehr bald hinzugefügt, Evangelium nach Johannes. Aber es könnte irgendein Johannes sein. Aber die Kirchenväter aus dem zweiten Jahrhundert, spätes zweites Jahrhundert, die informieren uns darüber, also sie haben noch die Informationen gehabt, dieses Evangelium geht zurück auf diesen Johannes, der einer der 12 Apostel war. Von daher wissen wir das. Aber im Evangeliumtext selber kommt dann der Name Johannes nicht vor, abgesehen von Johannes dem Täufer, aber das ist ja ein anderer. Johannes und Jakobus werden namentlich nicht erwähnt. Ein Rätsel, auf das ich aber noch kommen möchte. Also, die waren beisammen und der Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir gehen mit. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot. Ja, interessant, sie gehen gewissermaßen zurück in ihren alten Beruf. Viele dieser dieses engeren Jüngerkreises waren ja Fischer. Jesus hat sie gerufen, hat ihnen gesagt, ich werde euch zum Menschenfischer machen. Ich denke, das war ganz okay so. Die Zeit, in der sie missionieren sollten, hatte noch nicht begonnen. Sie waren noch nicht entsprechend vorbereitet drauf. Da musste erst Pfingsten kommen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. So gesehen, diese Wartezeit, die sie da genützt haben, ich denke, das ist ganz okay. Ich sehe das nicht negativ, dass sie da jetzt gewissermaßen in ihren alten Beruf zurückgegangen sind. Woran wir selber auch denken können, wenn wir an unsere Gegenwart denken. Es gibt viele Christen, die den Wunsch haben, sie möchten gerne in einen vollzeitigen missionarischen Dienst gehen. Und das ist gut so. Das zeigt ja auch diesen Wunsch, ich möchte für Gott da sein und ich möchte diese Botschaft verbreiten. Oder auch, ich möchte in einem vollzeitigen diakonischen Dienst sein. Und nicht immer gelingt das. Oft ist es notwendig, dass man selber dann persönliche Unterstützer findet, die eben die Unterstützung geben, sodass man eben dann im vollzeitigen Dienst sein kann. Manche Christen sind dann enttäuscht. Sie sagen sich, ja, ich will ja eigentlich für den Herrn da sein, ich will gern voll im missionarischen Dienst sein. Sie sind dann enttäuscht, dass sie doch irgendwie auf einen weltlichen Beruf zurückgreifen müssen. Aber da kann vielleicht auch gerade dieses Ereignis, das wir hier dann lesen, ein Trost sein. Du kannst Jesus begegnen, du kannst Jesus erleben, auch in deinem weltlichen Beruf. Diese Jünger Jesu, sie gehen zurück in ihren alten Beruf, zumindest zeitweise, sie gehen fischen und bei dieser Tätigkeit erleben sie dann Jesus, wie wir noch lesen werden. Also, sie gehen fischen und dann heißt es, in jener Nacht fingen sie nichts. Nichts. Also, das ist nicht sehr viel. In der Nacht wurde gefischt, weil man hoffte, also da ist es dunkel, da sehen die Fische die Netze nicht so gut. Und werden dann hoffentlich da im Netz landen. Gut, die Nacht geht vorüber, also eine nicht sehr erfolgreiche Nacht. Und am Ufer steht irgendjemand. Wir lesen, Jesus steht am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Wie wir nachher lesen, ungefähr in einem Abstand von 100 Meter, also man konnte ihn vielleicht nicht so ganz genau sehen, aber hören konnten sie ihn offenbar. Jesus hat ihnen zugerufen. Ja, was ruft er ihnen zu? Was würdest du sagen, jemanden, der sich bemüht, aber es gelingt ihm nicht? Also er probiert was, er möchte was produzieren, aber es klappt nicht. Wie ermutigst du ihn? Na, wie viel hast du denn zusammengebracht? Und er sagt, nichts. Was haben die Jünger gedacht? Also Jesus, Kinder, Kindlein, habt ihr was zu essen? Das Wort, das da verwendet wird, Zukost, oder oft wurden da eben Fische verwendet, was man noch dazu isst. Also war schon so hingemünzt auf Fische, habt ihr Fische zu essen? Und sie antworteten, nein. haben sie vielleicht gedacht, blöden Netze, das blöde See oder die blöden Fische, na, die schlauen Fische, die sich gedacht haben, na, da schwimme ich nicht hinein, da schwimme ich dran vorbei. Was auch immer sie gedacht haben, ermutigend war diese Frage Jesu wahrscheinlich nicht. Weiß auch nicht, wollte er ihnen dort nochmal in Erinnerung rufen, dass es nicht sehr erfolgreich war, aber im Prinzip werden sie es ja gewusst haben, oder wird ihnen ja bewusst gewesen sein, und Jesus wird es auch gewusst haben, dass sie eigentlich nichts gefangen haben. Aber er fragt sie das. Und dann sagt er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Was denken die Jünger? Denken sie, ja, das haben wir die ganze Nacht gemacht. Wir haben auf der rechten Seite und mal auf der linken Seite und mal da und mal dort. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Es hat keinen Sinn, es bringt nichts. Haben sie vielleicht gedacht, sieht der vom Ufer was wir nicht so sehen? Vielleicht bewegt sich da gerade ein Schwarm von Fischen. Gut, aber sie machen es. Da werfen sie es aus und konnten es wegen der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Der Jünger, den Jesus liebte. Und da stoßen wir auf ein weiteres Rätsel des Johannesevangeliums. Der Name Johannes von diesem Zwölfapostel wird nicht genannt, auch nicht der Name seines Bruders, Jakobus. Aber wir erkennen dann an den Stellen, wo doch Johannes gemeint ist, da heißt es dann, der Jünger, den Jesus liebte. Ja, eines der Rätsel des Johannesevangeliums, manche Theologen sagen dann, der Lieblingsjünger, ich sage das nicht, weil ich meine, ich erwarte eigentlich nicht, dass Jesus einen Lieblingsjünger hatte. Er wird sich geärgert haben über seine Jünger, er hat sie gerne gehabt, er hat sich gefreut über sie, alles Mögliche hat er erlebt mit ihnen. Aber dass er da jetzt einen so speziell bevorzugt hat und ja, das ist sein Lieblingsjünger, das denke ich nicht. Nebenbei, hier sieht man auch, wie Bibelauslegung funktioniert. Wir lesen einen Bibeltext, der Bibeltext ist da, der ist für alle gleich, aber wir gehen mit unserem Vorverständnis heran. Und wenn ich denke, ich erwarte eigentlich nicht, dass Jesus da einen Lieblingsjünger hat, dann deute ich so einen Befund eben anders. Also, das ist unser Bibelauslegen, da kommt eben zusammen unser Gesamtbild von der Bibel, unser Gesamtbild von Gott und der konkrete Text, den wir lesen. Der Jünger, den Jesus liebte. Ich vermute Folgendes, nämlich, dass Johannes, dieser Zwölfapostel, der Autor des Johannesevangeliums war, in dem Sinn, dass er als Augenzeuge berichtet hat. Aber niedergeschrieben hat jemand anderer, so vermute ich. Vielleicht hat Johannes in einer Gemeinde berichtet oder bei einer Schulung vor einem Kreis von Zuhörern und ein Zuhörer hat dann aufgeschrieben und dann vielleicht am Ende mit Johannes gemeinsam vereinbart, das Evangelium verfasst. Warum der Schreiber dann nicht geschrieben hat, dort wo eben Johannes vielleicht in Ich-Form geredet hat und gesagt hat, ich habe dann gesagt, es ist daher. Warum der Schreiber nicht einfach sagt, Johannes sagte, es ist daher, weiß ich nicht. Vielleicht war für ihn der Eindruck so stark, da kommt drüber bei den Berichten vom Johannes, wie stark dem Johannes bewusst war, Jesus liebt mich. Also vielleicht wollte der Schreiber zum Ausdruck bringen, das ist der Jünger, dem so stark bewusst war, der so stark erlebt hat, Jesus liebt mich. Und so hat er das dann eben formuliert, der Jünger, den Jesus liebte, ohne damit sagen zu wollen, ja, die anderen hat er weniger geliebt. Aber ja, die anderen hat er wohl auch geliebt, genauso geliebt. Aber das ist eben der Jünger, der berichtet hat und bei dessen Berichten zum Ausdruck kam. Jesus liebt mich. Ich erlebe das, ich empfinde das sehr stark. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Jesus hätte das Mitwirken der Jünger nicht unbedingt gebraucht. Er hätte die Fische sonst wie auch auftreiben können. hat er nicht gemacht, er hat zusammengearbeitet mit den Jüngern. Das heißt, er hat einen Hinweis gegeben, aber sie selber sollten es tun. Sie sollten dem Hinweis entsprechen, sie haben die Netze ausgeworfen und haben dann diesen Erfolg erlebt. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Manchmal sagen Christen, wenn sie so sich dessen bewusst sind, wie oft sie versagen, ich kann nichts. Ich bin eigentlich völlig unfähig. Wir Christen können nichts. Am besten ist es, einfach Gott wirken zu lassen. Ich halte diese Sichtweise für nicht ganz falsch, aber auch nicht für ganz richtig. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Natürlich, Gott könnte es alleine tun. Er würde uns nicht unbedingt brauchen, aber er möchte, dass wir mit ihm zusammen etwas erleben. Und so ging es hier auch den Jüngern. Sie haben selber erlebt, sie haben selber dann gespürt, das Netz ist voll. Aber eben in Zusammenarbeit mit Jesus, der ihnen den Hinweis gegeben hat. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Der Jünger, den Jesus liebte, ich sage jetzt mal Johannes. Johannes sagt, es ist der Herr. Er hat geschnallt, Moment, das kenne ich. Das haben wir doch schon einmal erlebt. Nichts gefangen und dann sagt uns Jesus was. Und aufgrund des Hinweises Jesu, auf einmal haben wir volle Netze. Wir stellen uns manchmal die Frage, was ist das Kennzeichen eines Christen? Woran erkennt man einen Christen? Für die Jünger nach der Auferstehung Jesu war eine andere Frage da, nämlich woran erkenne ich Christus? Was ist das Kennzeichen des Christus? Am Äußeren haben sie ihn nicht gleich erkannt. Gut, in dem Fall kam auch die Entfernung noch dazu, aber auch dort, wo Jünger ihm näher waren, bei der Begegnung mit dem Auferstandenen, haben sie ihn nicht gleich erkannt. Er hatte ein verändertes, vielleicht auch veränderliches Aussehen. Sie erkannten ihn dann, man könnte sagen, machen sie eine typische Handbewegung. Irgendwas, was Jesus sagt, wie er die Maria anspricht, die Maria von Magdala erkennt sie auf einmal, aha, das ist ja, wie Jesus mich immer angesprochen hat. Oder die Jünger von, die nach Emmaus gingen, an dem, wie er das Brot gebrochen hat, haben sie erkannt, haben sie sich erinnert, ah ja, das ist Jesus. So hat er das Brot gebrochen. Und hier, er gibt einen Hinweis und wir sehen auf einmal dieser Riesenerfolg. Das ist Jesus. Daran haben sie ihn erkannt. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, dass es der Herr sei, warf er sich in den See und schwimmt ihm entgegen oder geht ihm entgegen, vielleicht war das Ufer ziemlich flach, sodass er gehen konnte. Die anderen kamen im Boot, sie waren etwa 200 Ellen vom Ufer entfernt, eine Elle ist ungefähr ein halber Meter, also ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt und zogen das Netz mit den Fischen nach. Hier können wir dann auch ein Bild sehen. Jesus am Ufer. Jesus am Ufer und er gibt den Männern im Boot einen Hinweis. Auf der rechten Seite, vielleicht gestikuliert er auch, vielleicht macht er eine Geste, wo er zeigt, schaut da rechts auf der Seite vom Boot, werft es doch raus. Und gleichzeitig ist Jesus gerade beschäftigt, schon diesen einen Fisch zu grillen am Feuer. Dann lesen wir weiter. Als sie am Ufer ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Ja, das haben wir jetzt gerade gesehen. Darauf lagen Fische und Brot war dabei. Jesus sagt zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinaus und zog das Netz voll großer Fische. Vielleicht kam Simon gerade erst aus dem See heraus. Vielleicht hat er sogar länger gebraucht als das Boot. 153 auf das Land. Obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Also das nächste Wunder, das Netz ist nicht zerrissen. Große Fische, 153 Fische. Warum steht da diese Zahl so genau dabei? Was soll damit ausgesagt werden? Nichts. Für uns wäre es egal, ob da 153 steht oder ungefähr 150 oder über 100. Für mich, ich bin kein Branchenkenner, also kenne die Fischerei nicht. Mir sagt das sowieso nichts. Kommt ja auch darauf an, wie groß waren die Fische. Das ist so ein Detail, das blieb dem Augenzeugen hängen und vielleicht auch dem, der es dann aufgeschrieben hat, kam das im Bericht so nachdrücklich hervor. So Details, die nicht wichtig sind, aber das Detail, das dem Augenzeugen hängen bleibt, von einem Ereignis, das ihn sehr beeindruckt hat. Sie ziehen die Fische raus, sie zählen dann. Sie zählen durch, weil sie denken, sowas haben wir noch nie erlebt. So viele Fische, auf einmal. Und dann ruft einer aus, sagt 153. Und andere, was, 153, das gibt's doch nicht. Und das bleibt dann hängen. Aha, 153. Und bleibt auch im Bericht. Auch wenn wir jetzt sagen, ein Gläser, naja, 153, ja, ist nicht so wichtig für mich, ob das jetzt 153 oder vielleicht 154 waren. Jesus sagt zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Auch eine interessante Frage, eine nicht gestellte Frage. Das finden wir übrigens zweimal im Johannesevangelium, dass eine nicht gestellte Frage berichtet wird. Ich sage jetzt nicht dazu, wo die andere Stelle ist, vielleicht packt manche von euch die Neugier, das will ich jetzt unbedingt herausfinden. Ich lese dann daheim das Johannesevangelium durch, will ich unbedingt wissen, wo ist dann noch eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Aber es ist ja interessant, dass die Frage nicht gestellt wurde und trotzdem aufgeschrieben wird. Die Jünger wussten, dass es der Herr war. Naja, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, wer bist du? Warum sollen sie ihn fragen, wenn sie es eh wissen? Ich frage auch nicht die Milore Korb, wenn ich weiß, sie ist es, wer bist du? Also warum steht die Frage überhaupt da? Nochmal meine Vermutung, wie das Johannesevangelium zustande kam. Wenn Johannes selber berichtet hat und jemand anderer schreibt auf, einer der Zuhörer, vielleicht war es so, Johannes hat eben erzählt, ja, wir so am Äußeren haben wir ihn eigentlich nicht eindeutig erkannt, aber eben an diesem Hinweis und dass wir dann so viele Fische gefangen haben, da waren wir uns dann sicher, es ist der Herr. Und dann fragt die Zuhörer, naja, wenn ihr es nicht sicher wart oder wenn ihr ihn nicht genau erkannt habt, habt ihr ihn nicht gefragt, wer bist du? Ihr könnt euch ja vergewissern und ihm die Frage stellen. Nicht? Und Johannes sagt, na, haben wir nicht gefragt, wir waren eigentlich sicher, er ist es. Und der Schreiber, der eben aufgeschrieben hat, hat eben diese Frage, diese Zwischenfrage aus dem Publikum auch aufgeschrieben. Also so meine Vermutung als Antwort oder Lösung für dieses Rätsel, warum wird eine Frage niedergeschrieben, die gar nicht gestellt worden ist. Sie wussten, dass das der Herr war. Ja, Jesus als Auferstandener hatte ein verändertes, vielleicht auch veränderliches Aussehen. Die Wundmale konnte er herzeigen, hatte er aber vielleicht nicht immer. Ich denke, dass die Jünger, die mit ihm nach Emmaus gingen, die also stundenlang mit ihm zusammen waren, die hätten das wohl schon gemerkt, dass der, mit dem sie da gehen, durchlöcherte Hände hat, auf denen sie, wo sie noch deutlich die Wunden sehen. Und auch wahrscheinlich an seinem Kopf hätten sie erkannt, der ist ja total gemartert worden. Also es war wohl ein Auferstehungskörper, der veränderlich war. Und zu diesem Auferstehungskörper gehört Krankheit und Behinderung und Tod auch nicht mehr. Das ist eben eine neue Daseinsweise. Also, ein verändertes Aussehen oder veränderliches Aussehen, sodass er nicht gleich erkannt wurde. Und was eben auch, wir merken in den Berichten, Jesus konnte in einen geschlossenen Raum hineinkommen, also eine neue Daseinsweise, die er hatte. Und ich nehme an, es ist ähnlich wie das, was für die, die an Jesus glauben, angekündigt ist, wie ihr eigenes zukünftiges Dasein sein wird. Auch körperlich, aber eben auch mit so einem veränderten Körper. Von dieser Erwartung schreibt Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Da sagt er ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt. Also er meint, viele werden sterben, aber eine Generation von Christen wird leben in dem Moment, in dem Jesus wiederkommt. Wir werden alle verwandelt in einem Augenblick. Die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverwesentlich. Also dann eine neue Daseinsweise. Und wir werden verwandelt werden. Wenn dann dieses Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann erfüllt sich, was geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Also, es kommt eine Verwandlung, ein neuer Körper, eine Art körperliche Existenz, aber eben in einem Auferstehungskörper. Ich vermute, so ähnlich wie Jesus selber das dann hatte nach seiner Auferstehung. Dieser Bericht endet dann damit, Jesus nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Und dann kommt noch so die Zusammenfassung, das war das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschienen ist. Aber der Bericht selber endet eben, Jesus nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das ist eigentlich ein sehr schlichter Schluss. Man könnte fragen, ja, das ist so wesentlich. Brauchen wir das erfahren? Ja, er hat das Brot genommen, hat es ihnen gereicht, naja. Vielleicht kann man es vergleichen damit, du bist heute Vormittag in der Mollertgasse. Nehmen wir an, du erzählst jemandem, der das heute nicht miterlebt hat, über diesen Vormittag. Du erzählst ihm, ich war in der Moga. Aha. Ja, und dort haben wir miteinander gefrühstückt. Aha. Und ja, wir haben Brot gegessen und ja, Weckerl hat es auch gegeben. Und ja, da waren Aufstriche da und ich habe Tee getrunken. Und der andere würde denken, war sehr interessant. Hat man nicht irgendwas Spannendes erzählen? Vielleicht eine gehaltvolle Predigt oder so. Ja, und ich würde auch gerne wissen, okay, diese Jünger waren da zusammen mit Jesus, anscheinend eine Zeit lang zusammen, hier am Ufer. Jesus hat ja viel ihnen gesagt in den Jahren, als er mit ihnen zusammen war. Aber manches konnten sie nicht gut verstehen vor seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung. Nachher konnten sie es dann eher verstehen. Okay, also jetzt konnten sie es verstehen, jetzt konnte er ihnen ja viel erklärt haben, vielleicht irgendwelche neuen Einsichten. Hat er ihnen einen Lehrvortrag gehalten? Das würde mich interessieren. Steht nicht da. Es steht da, was steht denn alles da, was so interessant ist? Das sagt der, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Naja, okay, ein paar Fische lagen schon da, die hat Jesus von irgendwo hergebracht. Waren vielleicht zu wenig, weil sie waren ja 7 Männer und Jesus. Okay, vielleicht brauchen noch ein paar mehr Fische. Jetzt sagt er ihnen, er bringt her von den Fischen. Naja, klar, naja, bringen sie halt noch ein paar Fische und legen die auch noch drauf aufs Feuer und die grillen dort noch und dann werden sie es halt essen. Ja, ist eh klar. Und? Ist das jetzt so wichtig, dass ich das als Bibelleser erfahre? Dann, was sagt er nachher noch? Was sagt er, kommt her, frühstückt? Naja, ja, Frühstück, ich meine, das tun wir eigentlich jeden Tag. Das ist nicht unbedingt jetzt so aufregend, dass sie das auch gemacht haben oder dass Jesus sie auffordert, dass sie das tun. Ich verstehe auch, nach einer Nacht, in der sie gearbeitet haben, werden sie Hunger haben, ja, sollen frühstücken, ja, das ist, ich bestreite das nicht, aber muss das jetzt wirklich gesagt werden? Und dann am Ende noch, Jesus nimmt das Brot und ja, gibt es ihnen und dann gibt er auch, den Fisch gibt er ihnen auch. Muss ich das erfahren? Warum steht das da? Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen. Sehr simpel, vielleicht sehr normal, so wie er es oft gehabt hat. Wir erfahren hier nicht von einem spannenden Vortrag, den er gehalten hat. Hat er vielleicht gehalten, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte er einfach zusammen sein mit ihnen. Zusammen sein und ja, wir essen miteinander. Und das wird hier berichtet. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Gegenwart, es mag sein, dass du Jesus erlebst in einer ganz besonderen Weise. Du erlebst ein Wunder. Toll, wunderbar. Und dann hast du mal Gemeinschaft mit Jesus, das ist irgendwie ja ganz normal. Nicht? Wir nennen das dann, sagen wir haben da stille Zeit, wir beten, wir lesen die Bibel und ja, passiert nichts Besonderes. Irgendwie möchtest du vielleicht, ja, ich möchte was spüren oder irgendwie die große Eingebung haben. Und manchmal ist vielleicht einfach, ja, du redest mit Jesus, du bist mit ihm zusammen, irgendwie, es ist ganz normal, es ist passiert scheinbar nichts Aufregendes. Ja, Jesus will mit dir zusammen sein. Jesus will Gemeinschaft haben mit uns. Ich habe vorhin gesagt, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Aber eigentlich sollte ich noch einen Schritt davor sagen, Jesus will mit uns zusammen sein. Gott will mit uns zusammen sein. Das ist sein Wunsch. Danach verlangt er. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Und so lesen wir das eben auch in dieser dritten Begegnung der Jünger mit Jesus. Sie haben mit Jesus Gemeinschaft gehabt. Und so auch heute. Wir dürfen mit Jesus Gemeinschaft haben. Amen.